Aber ich habe dir vorhin über WhatsApp geschrieben, das 1500 Meter Finale der Männer müssen wir dann doch noch mit reinnehmen, weil da gab es so eine mittlere, wenn nicht sogar ganz große Sensation. Wie ging das Rennen denn aus?
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Schönen guten Abend, Lynn.
Hi, Benni.
Ja, die letzten Wettkämpfe bzw. das abschließende 200-Meter-Finale der Frauen steht noch an. Wir haben uns nichtsdestotrotz schon mal zusammengeschaltet, um zu schauen, was die deutschen Athletinnen und Athleten heute so in Paris getrieben haben. Aber bevor wir so richtig einsteigen, gestern ist eine Sache untergegangen, und zwar, dass unsere gestrige Folge tatsächlich die 300. Folge des Meinathlet-Podcasts war.
Stimmt, herzlichen Glückwunsch.
Also auch an dich. Das sind so, diese Jubiläen gehen dann tatsächlich doch manchmal so im, ja, ich sag mal, fast Alltag unter. Im Februar waren es ja 5 Jahre Meinathlet, jetzt die 300. Folge. Also es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ich würde sagen, jetzt konzentrieren wir uns auf die Olympischen Spiele und auf den Tag 6 in Paris. Und wie sah es denn da heute Morgen aus Sicht der deutschen Athletinnen und Athleten aus?
Ja, es ging erstmal ganz schnell los auf der Bahn mit den 1500 Meter Vorläufen. Mit dabei auch Nele Wessel als deutsche Vertreterin. Die hat sich zu Beginn des Rennens ganz gut im Mittelfeld einsortiert und dann ist sie aber leider immer weiter zurückgefallen und eine Runde vor Schluss ging dann da eine richtige Lücke auf. Sie hat nochmal wirklich alles versucht, um diese Lücke zu schließen. Das hat man richtig gesehen. Sie konnte aber leider den Anschluss einfach an die Führungsgruppe nicht mehr halten. Ist dann letztendlich Elfte geworden. 4:08:55 ist eine starke Zeit für sie. Das muss man ja auch einordnen, was sie in dieser Saison schon gezeigt hat. Und das Rennen war auch wirklich alles andere als einfach. Da gab es sehr, sehr viele Rangeleien. Das hat man immer ganz gut gesehen. Ist ja typisch auch für die Mittelstrecken dann. Und ja, ihre persönliche Bestleistung steht bei 4:06. Also davon war sie gar nicht weit entfernt. Und jetzt ist sie offiziell Olympionikin. Und wir sehen sie natürlich nochmal wieder. Also dann die Repechage auch für sie, die zweite Chance. Und da wird sie nochmal alles versuchen, eine gute Zeit hier hinzulegen.
Dann gab es ja aber am heutigen Vormittag auch die Qualifikation im Speerwurf der Männer. Und da zum einen ja der Weltjahresbeste, Max Dehning. Ich glaube, er kann es schon nicht mehr hören. Aber seine Weite da aus von den Winterwurfmeisterschaften war einfach unglaublich stark. 90,20 Meter. Und dann natürlich auch einer der Favoriten hier in der bei den Olympischen Spielen, Julian Weber, war auch mit dabei. Wie sah es denn bei den beiden aus?
Vielleicht fangen wir einfach mal mit Julian an. Der war in Gruppe A, die haben auch begonnen und der hat im ersten Versuch alles klar gemacht. 87,76 Meter, damit Finaleinzug. Das war die drittbeste Weite in der Quali, also über alle Qualifikationsgruppen hinweg. Und ich glaube, das macht Lust auf mehr.
Hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie gestern Clemens Prüfer in der Qualifikation der Männer am Diskuswurf im ersten Versuch gleich die Qualifikationsweite da rausgehauen hat. Also Julian hat da im Prinzip im Speerwurf nachgelegt.
Überzeugende Vorstellung auf jeden Fall. Ganze rund lief es nicht bei Max Dehning, leider, du hast schon angesprochen, diese 90,20 Meter von den Winterwurfmeisterschaften, einfach richtig krass, aber seitdem kommt er da einfach nicht mehr richtig ran, also war auch bei den Europameisterschaften in Rom mit dabei, ist da aber auch im Finale hinter seinen Erwartungen geblieben, also der pendelt sich irgendwie so bei 70, 80 Metern irgendwie dazwischen ein und genauso war es jetzt auch in diesem Finale, also er ist leider nicht über die 80 Meter gekommen, letztendlich waren es 79, 24, damit Platz 12, er hätte tatsächlich über 80 Meter werfen müssen, um überhaupt ins Finale zu kommen und ja, ich glaube, der Kommentator hat es da ganz gut zusammengefasst. Er muss sich irgendwie von dieser 90-Meter-Last befreien, weil das hängt ihm irgendwie immer noch nach und da kommt er nicht mehr ran. Aber die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Ich glaube, der hat das Potenzial, wirklich noch was ganz Großes zu erreichen.
Dann schauen wir mal vom Speerwurf auf den Hoffnungslauf der Männer mit deutscher Beteiligung über die 110 Meter Hürden. Manuel Mordi brauchte heute, glaube ich, erstmal jede Menge Geduld, bis es losging. Wie sah es denn da in seinem Lauf aus?
Ja, quasi von einem Youngster direkt zum nächsten. Genau, du hast es angesprochen, es gab jede Menge Probleme da beim Starten. Also zuerst gab es mal einen Fehlstart, das kann natürlich immer passieren. Dann gab es einen zweiten Startversuch und auch noch einen dritten. Beide Male wurden die Athleten gebeten, wieder aufzustehen. Da hat es irgendwelche technischen Probleme gegeben mit der Pistole und das war wirklich keine leichte Aufgabe. Manuel musste da versuchen, über einen ganz, ganz langen Zeitraum die Konzentration irgendwie hochzuhalten und in Startversuch Nummer 4 hat es dann endlich geklappt. Er hat auch einen guten Lauf hingelegt, also lag da lange an Position 2. Auf den letzten Metern ging ihm leider ein wenig die Kraft aus und dann liefen die ersten 4 irgendwie geschlossen und fürs menschliche Auge zeitgleich über die Ziellinie. Also es erinnert so ein bisschen ans 100-Meter-Finale der Männer. Und Manuel war sich da im Ziel, glaube ich, recht sicher, dass er es geschafft hat, unter die ersten 2 zu kommen und sich quasi den Einzug ins Halbfinale zu sichern. Es dauerte dann richtig, richtig lange. Er hat dann richtig selbstbewussten Eindruck hinterlassen, aber Diese minutenlange Auswertung hat dann leider ergeben, dass er nicht unter den ersten Zweien ist. Also er lag auf Platz 4 und das Ergebnis müssen wir uns eigentlich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Also die ersten drei alle zeitgleich in 13:54 im Ziel. Das war also eine Tausendstel-Entscheidung. Und er dann auf dem vierten Platz 13:55 trotzdem nochmal ein Top-Resultat für ihn. Und er konnte halt bei Olympischen Spielen nur gewinnen. Ist ja auch ein ganz junger Athlet und er ist mit diesen häufigen Startversuchen sehr, sehr gut umgegangen.
Ja, neben dem Hoffnungsläufen über die 110 Meter Hürden der Männer gab es dann ja heute auch noch die Qualifikation im Weitsprung der Frauen. Und da waren ja mit Laura Kell-Müller, Michaela Sani und der Olympiasiegerin Malaika Mihambo gleich drei deutsche Frauen mit am Start. Und ja, da schauen wir doch direkt mal dort in die Qualifikation rein. Wie sah es denn bei den drei Damen aus?
Ich fange vielleicht erstmal mit Malaika an, weil die hat so unglaublich spannend gemacht.
Ja.
Die war heute richtig schnell im Anlauf. Die Folge war aber, dass sie zwei ungültige Versuche ja zum Einstieg gezeigt hat. Und dann wurde es natürlich richtig eng und sie bekam es auch irgendwie mit den Nerven zu tun. Aber wir kennen das ja von ihr. Sie ist irgendwie die Frau der letzten Versuche. Sie war allerdings halt mehr als 20 Zentimeter übergetreten bisher. Und dann ihre logische Konsequenz. Sie ist vor dem dritten Versuch einen ganzen Meter zurückgegangen mit ihrem Anlauf. Also das ist ja wahnsinnig viel im Weitsprung. Ich bin keine Weitspringerin, bitte korrigiert mich, aber ich glaube, das sind wirklich Welten im Anlauf. Und dann hat es endlich geklappt im dritten Versuch, dass sie doch noch drin blieb und hat da 31 Zentimeter am Brett verschenkt. Trotzdem ist sie 6,86 gesprungen und ich glaube, da dürfen wir gespannt sein, was da im Finale möglich ist, wenn man das mal hochrechnet. Also ja.
Ja,
verspricht auf jeden Fall ein hochklassiges Finale.
Es gibt ja immer diese Kamera, die direkt parallel zu dem Absprungbrett die Füße aufzeichnet. Viel vom Fuß war da nicht zu sehen, weil sie so weit weg vom Brett war. Also wirklich ein absoluter Sicherheitssprung und nichtsdestotrotz auch noch fast ein 7-Meter-Sprung. Also im Finale werden die Karten neu gemischt und ich bin gespannt, was dann am Ende des Tages bei ihr für eine Weite und für eine Platzierung auf dem Display steht. Aber wie sah es denn bei Michaela Sani aus?
Ich wollte noch kurz sagen, ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen auch für eine Weitspringerin, wenn die so schnell ist im Anlauf, oder? Also auch Geschwindigkeit im Anlauf spielt ja da eine große Rolle.
Deshalb ja, definitiv.
Also eigentlich nicht schlecht. Ja, für Michaela Sani und Laura Reckel-Müller eher ein klein wenig enttäuschender Wettkampf. Also wir fangen mit Michaela Sani an. Die hatte zuletzt ja Probleme mit den Sitzbeinhöckern und dann waren 6,24 ihre beste Weite am heutigen Tag. Sie kann eigentlich so viel mehr, das hat sie auch schon in dieser Saison gezeigt und leider kein Finaleinzug für sie. Sie war da auch selbst ein bisschen enttäuscht, glaube ich, von sich selbst, weil sie weiß, dass sie es viel besser kann.
Und bei Laura Reckel-Müller?
Ja, ihr bester Versuch waren 6,40 Meter. Also auch sie sehen wir leider nicht im Finale. Hat aber im Interview das auch nochmal eingeordnet. Ich glaube, ja, sie wollte da einfach ein bisschen zu viel. Wollte unbedingt krampfhaft diese Qualifikationsweite von 6,60 Meter abhaken. Und dann hat es leider an diesem Tag einfach nicht geklappt.
Ja, aber ich glaube, nichtsdestotrotz vor so einer Kulisse springen zu dürfen, auch in so einem jungen Alter, sind ja auch beide noch sehr, sehr junge Athletinnen. Das gibt sehr, sehr viel Erfahrung, die man da mitnehmen kann für die kommenden Olympischen Spiele.
Das hat Malaika auch nochmal so eingeordnet. Also sie hat gesagt, im Vergleich zu Tokio, zu den letzten Olympischen Spielen, es sind 70.000 Menschen mehr im Stadion.
Ja.
Also das ist ja eine Atmosphäre da in diesem Kessel drin. Das ist auch wahnsinnig laut. Ja, beeindruckend, wenn man damit umgehen kann.
Dann gab es am Vormittag, Ende der Session, auch noch die Hoffnungsläufe über die 400 Meter Hürden. Da waren ja alle drei deutschen Starter mit am Start. Also Konstantin Preiss, Joshua Abuaku und Emi Adjekum. Und den Anfang hat an diesem Vormittag Emi Adjekum gemacht. Er hatte wirklich solides Rennen da auf die Bahn gezaubert. Sehr, sehr rund das Ganze. Wenige Fehler vor den Hürden. Und es bedeutet für ihn am Ende des Tages eine 48,67 und Platz 2 in seinem Rennen. Und er konnte sich damit direkt für das Halbfinale qualifizieren. Konstantin Preiss hatte ja im Vorlauf auch schon so ein bisschen Probleme gehabt, musste oft tippeln vor den Hürden oder einen Schritt etwas länger ziehen, hat da nicht so ganz ins Rennen reingefunden und auch der Hoffnungslauf sah bei ihm nicht ganz so locker aus, wie wir das bisher von ihm kannten. Er kam in seinem Rennen nach 51,02 Sekunden ins Ziel und ja, dann muss man sagen, er hatte da wenig Chancen, wirklich dann noch ins Halbfinale einzuziehen. Aber wie sah es denn bei Joshua Abuaku aus?
Ja, der hat alles richtig gemacht, also konnte da auch den Schweizer, der auf der Zielgeraden nochmal richtig stark aufkam, in Schach halten. Letztendlich Platz 2 für ihn, damit das große Coup und Saisonbestleistung, also 48,87 waren das für ihn am Ende des Tages. Und das gibt ihm natürlich auch Selbstvertrauen und er hat auch nochmal selbst eingeordnet. Sein Trainer Volker Beck hat ihn da auf jeden Fall auf den Punkt fit gekriegt. Das ist ja so eine von den Qualitäten, die er so mitbringt. Da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, also Volker Beck, ich durfte ja auch, ich glaube, fast 8 Jahre bei ihm trainieren und er hat ja Jahrzehnte an Trainingserfahrung, nicht nur als Athlet, sondern auch als Trainer. Und ich glaube, die hohe Kunst ist tatsächlich, nicht nur Athletinnen und Athleten fit zu machen, sondern in langen Saisons dann auch zu dem tatsächlichen Saisonhöhepunkt auf den Peak zu bringen. Und das ist wirklich die hohe Kunst. Und dass er das beherrscht, beweist er im Prinzip seit auch vielen Jahrzehnten immer wieder aufs Neue.
Ja, und was ich noch ganz spannend fand, so ein Side-Fact am Rande, Josh musste für sein Töchterchen, das ja gerade 16 Monate alt sein dürfte, auch Eintritt bezahlen. Ich habe irgendwie was von 90 Euro gehört. Stream, jetzt mal du als Vater selbst, kannst du das irgendwie einordnen? Das ist doch eigentlich unverschämt, oder? Für so ein Baby, das dann sowieso nur auf dem Schoß von den Eltern sitzt.
Ja.
Was denkst du darüber?
Es würde mich jetzt aber tatsächlich nicht wundern. Also wir haben ja auch zwei kleine Kinder und waren ja letzte Woche da in Paris und wir hatten, weil wir außerhalb der Stadt geparkt hatten, ÖPNV-Tagestickets für 2 Tage gekauft und auch da unsere Kinder haben den vollen Preis gezahlt. Ich glaube, da wird nicht unterschieden, ob jemand ein Monat, ein Jahr oder 100 Jahre alt ist. Grundsätzlich kennt man sowas nicht, aber wahrscheinlich sind die Olympischen Spiele dann auch, was das angeht, immer nochmal was anderes. Also ja, und es würde mich jetzt tatsächlich auch nicht wundern, wenn das mit den 90 Euro so hinkommt.
Ja, aber hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, ja. Weil fliegen dürfen Babys ja auch umsonst, aber ja. Bei Olympischen Spielen muss dann Eintritt gezahlt werden.
Das ist tatsächlich so auch einer der Hauptkritikpunkte der Olympischen Spiele, die Preisgestaltung nicht nur für die Tickets, um in die Stadien zu kommen, sondern ja für alles von den Tickets für den ÖPNV zu Hotelkosten, zu den Preisen in den Restaurants. Das ist schon alles ja exorbitant, muss man tatsächlich sagen.
Muss man sich leisten können, dabei zu sein. Ja. Ne? Also ich gönne es jedem, keine Frage, das ist eine einmalige Erfahrung, aber trotzdem muss man auch das Geld dafür haben, um überhaupt das machen zu können.
Ja, definitiv. Dann würde ich aber vorschlagen, schauen wir mal auf die Abendsession, die ja, ich glaube, mittlerweile auch zu Ende gekommen ist. Da stand ja Simon Batz im Weitsprungfinale der Männer. Wie ging es denn für ihn aus?
Ja, wir hatten ja gesehen, 7,90 Meter, seine einzige und beste Weite in der Qualifikation. Damit hat es gerade ebenso noch fürs Finale gereicht. Im Finale, aber dann 8,07 Meter gesprungen und hat da auch nur 2 Zentimeter verschenkt, also eine richtige Punktlandung geliefert, letztendlich Platz 6. Ich glaube, das ist ein richtig tolles Ergebnis für ihn, auf jeden Fall sehr viel Genugtuung für ihn auch im Vergleich zur Qualifikation.
Und dann, grundsätzlich sprechen wir ja nur über die Ergebnisse der deutschen Athletinnen und Athleten, beziehungsweise über Disziplinen, wo auch Athletinnen und Athleten aus Deutschland vertreten sind. Aber ich habe dir vorhin über WhatsApp geschrieben, das 1500-Meter-Finale der Männer müssen wir dann doch noch mit reinnehmen, weil da gab es so eine mittlere, wenn nicht sogar ganz große Sensation. Wie ging das Rennen denn aus?
Ja, eigentlich so das große Duell Jakob Ingebrigtsen und Josh Kerr. Tatsächlich ganz andere Renngestaltung, als wir das sonst so gewohnt sind von Jakob Ingebrigtsen. Der ist von vorne weg die ganze Zeit gelaufen. Also hat sich direkt zu Beginn an die Spitze des Feldes gesetzt und hat da auch niemanden vorbeigelassen. Bis zur Zielgerade, da gingen ihm dann leider die Kräfte aus und dann kamen wirklich die Athleten von innen, von außen an ihm vorbei und letztendlich nur die Holzmedaille für ihn. Also das auf jeden Fall sehr überraschend. Olympiasieger Cole Hocker hatte, glaube ich, auch niemand auf dem Schirm so wirklich bis zu den letzten 50 Metern. 3:27:65 seine Zeit, das ist auch noch Olympiarekord. Silber geht dann an Josh Kerr und der Drittplatzierte heißt Jared Nugus. Und ja, das ist ein Podest, was wir so nicht ganz erwartet hatten.
Wie hättest du, auf welches Ergebnis hättest du gesetzt?
Josh Kerr? Ich hatte ich habe auf Jakob getippt, glaube ich.
Ja, ich tatsächlich auch. Also,
vielleicht hätte es auch mit einer anderen Renntaktik geklappt, aber so halt leider nicht. Da gingen ihm wirklich die Kräfte aus. Es war traurig zu sehen.
Wobei, ich glaube, er ist ja für viele auch so, ist jetzt nicht der Sympathieträger für alle.
Das stimmt. Also gerade so sein Verhalten im Vorlauf, im Halbfinale, ja, ist schon immer sehr protzig, sehr polarisierend. Finde ich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ich verstehe, dass es dazugehört, keine Frage, auf so einer Ebene. Gerade im Sprint ist es ja auch irgendwie immer wieder der Fall, dass da große Reden geschwungen werden und dass da deutliche Zeichen in Richtung der Kontrahenten gehen. Aber ja, trotzdem muss man auch anerkennen, wenn jemand einfach wahnsinnig stark auf der Bahn ist.
Definitiv. Und dass Jakob Ingebrigtsen da mit dem 4. Platz nach Hause geht, das hätten, glaube ich, die wenigsten erwartet, als sie heute Abend den Fernseher eingeschaltet haben. Dann schauen wir aber auf die letzte Disziplin mit deutscher Beteiligung am heutigen Abend, und zwar das Finale über die 3000 Meter Hindernis der Frauen. Da waren ja gleich 2 deutsche Starterinnen mit am Start, zum einen Gesa Krause und auch Lea Meyer. Wie ging dieses Rennen denn aus deutscher Sicht aus?
Ja, da hat sich von Beginn an eigentlich so eine Führungsgruppe abgesetzt. Die war 4-köpfig, meine ich. Und Lea und Gesa hielten sich da erstmal so in der Mitte oder am Ende des Feldes auf. Und ja, man sah leider zunehmend, dass Gesa ein bisschen Probleme bekam. Und man sah sie dann auch einfach gar nicht mehr im Stream, wusste nicht so genau, was Sache ist. Lea hing da irgendwie noch so mittendrin, ist da mitgeschwommen, kam letztendlich auf einem starken 10. Platz ins Ziel, 9:09:59. Also nochmal eine persönliche Bestleistung. Die hatte ja auch schon in der Qualifikation eine persönliche Bestleistung gelaufen. Hat sich da also nochmal gesteigert. Und das eben beim Saisonhöhepunkt, ich würde sagen, Timing wirklich on point. Für Gesa lief es einfach nicht ganz so gut, hat vielleicht einfach einen schlechten Tag erwischt, 9:26 letztendlich für sie. Die hatte ja auch noch eine Schürfwunde am Knie und ja, ich frage mich auch, wie sehr das halt wehtut. Da ist sie ja in der Qualifikation mit dem letzten Hindernis nochmal kollidiert und auch wenn man das natürlich erstmal so kleinredet und sagt, ist eine Wunde, ist in 2 Tagen wieder gut, das wird jetzt ein bisschen gekühlt, kann auch sein, dass sie das nochmal ein bisschen behindert hat. Also bin ich auch gespannt, aber es ist ihr viertes olympisches Finale, sie ist junge Mutter, also ich habe einen heiden Respekt vor ihr, keine Frage.
Und es war auch, ja, auch ein extrem schnelles Rennen, muss man sagen. Also die erste Splitzeit über 1000 Meter 2,55, dann 2 Kilometer nach 5,57, 6. Das war ja dann auch schon ein enormes Tempo, was da von Anfang an angegangen wurde. Ist auch nichts, was man jedes Mal so von großen Meisterschaften kennt. Dann, wir haben es am Anfang der Sendung schon angesprochen, ein Event lief noch, ist jetzt mittlerweile aber auch zum Ende gekommen, und zwar das 200 Meter Finale der Frauen. Das nehmen wir einfach noch kurz mit rein. Da ist die Olympiasiegerin Gabby Thomas aus den USA mit einer Zeit von 21,83 gewann sie vor Julian Alfred von St. Lucia, und drittplatzierte wurde hier Brittany Brown. Die Zeiten, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, eine Gabby Thomas unter 22 mit 21,83, alle anderen über 22 Sekunden, sind da auch in recht ordentlichen Gegenwind reingelaufen, minus 0,8 Meter pro Sekunde. Von daher, es war gerade, wenn es um die Plätze 3 bis 5 geht, auch wieder ein sehr, sehr enges Feld, was auch wirklich wieder bezeichnend ist für diese Olympischen Spiele. Also so wie im Lauf von Manuel Mordi, wie beim 100-Meter-Finale der Männer, es geht wirklich sehr oft sehr, sehr knapp zur Sache. Und da würde ich vorschlagen, beenden wir auch die 301. Folge des Mein Athlet Podcasts an dieser Stelle. Und Lynn, ich würde vorschlagen, wir schalten uns in den kommenden Tagen auch wieder zusammen.
Das machen wir gerne. Dann dir noch einen schönen Abend. Wir hören uns.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.